Kennt ihr das Spiel Simon sagt? Ja, ja, oh, es ist bekannter als ich dachte. Bei den Kindern sehr beliebt. Also Simon ist ja bei diesem Spiel der, der den Ton angibt. Der sagt, was zu tun und was zu machen ist. Also so, Simon sagt, heb deinen rechten Arm und alle heben brav ihren rechten Arm. Ah ja, manche haben es schon kapiert, manche muss ich es noch erklären. Hat Simon gesagt, dass ihr den wieder runternehmen dürft? Ja. Also so funktioniert das Spiel. Ihr kennt das. Ich habe gedacht, wir könnten das mal spielen. Ich mache den Simon, okay? Ja? Das ist bei den Jungstellern auch immer die beliebteste Rolle. Der den Ton angeben. Also wenn Simon sagt, hebe den linken Arm. Ja, also manche üben noch. Ja, es wird langsam. Wer zu langsam ist, wäre eigentlich raus, aber das lassen wir heute weg, weil sonst könnt ihr euch nämlich rausschummeln. Simon sagt, heb auch noch den rechten Arm. Simon sagt, winken. Boah, das wäre jetzt ein schönes Foto. Ja? Hat Simon gesagt, dass ihr aufhören dürft? Weil Simon darf nämlich machen, was er will. Ihr müsst dann immer weitermachen. Wenn Simon sagt, ihr steht auf, dann steht ihr noch auf und winkt währenddessen weiter. Also ihr seid echt gut. Ich hätte nie gedacht, herzlichen Glückwunsch, Simon sagt, ihr dürft euch hinsetzen und euch einfach ausruhen. Aber Simon sagt auch, ihr müsst zuhören. Ja? Also sehr cool, ich fand es total cool, dass ihr mitgemacht habt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele drauf einlassen. Das freut mich wirklich. Ihr habt das nicht machen müssen, damit ihr endlich fit genug für die Predigt seid. Ich hoffe, das seid ihr sowieso schon. Aber Simon sagt, hat ganz schön viel mit diesem Lied zu tun, was wir gerade gesungen haben. Schaffe Raum. Anita hat schon gesagt, das Monatslied in diesem Jahr. Und wir singen Lieder ganz schnell einfach so. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Aber es schadet nicht, manchmal sich bewusst zu machen, was singe ich da eigentlich? Will ich das gerade singen? Wie geht es mir innen drinnen? Kriege ich das hin? Will ich das überhaupt? Oder ja, ist es doch vielleicht sogar zu viel, zu anstrengend, weil Simon sagt, ich weiß nicht, wie es euch ging. Wie gesagt, ich war sehr, sehr stolz auf euch, dass so viele mitgemacht haben. Wenn einer den Ton angibt und man einfach das machen soll, was der sagt, ich weiß nicht, man kommt sich dann ab einem gewissen Punkt schon so ein bisschen bescheuert vor. Also ich hätte ja schon noch lustigere Sachen sagen können. Simon sagt, wink mit beiden Händen und lass deinen rechten Fuß kreisen. Ja? Das bringt mich dann auch an meine Grenzen. Das gibt es bei dem Spiel. Da gibt es noch verrücktere Sachen, wo ich dann völlig raus bin. Also ich bin ja auch bewusst kein Schlagzeug. Ich sage immer, drei Extremitäten bewegen geht gerade noch, aber wenn die vierte auch noch soll, dann hört es bei mir langsam auf. Gott sei Dank haben wir Schlagzeuger, die das hinkriegen. Also dieses Befehlsempfänger sein liegt ja nicht in unserer Natur. Ich habe schon gesagt, in der Jungschar ist die beliebteste Rolle bei diesem Spiel der, der den Ton angeben darf. Der sagen darf, was zu tun ist. Der die anderen so richtig reinreiten kann, dass man es auch gar nicht mehr gescheit hinkriegen kann. Ja? Wie ist das bei uns und Gott? Was darf er in unser Leben reinreden? Ich habe die Predigt überschrieben mit dein Wille. Dein Wille. Ich entscheide gerne, wo ich mich einbringe. Mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinem Geld, mit dem, wie ich bin. Das ist für uns Menschen absolut ganz normal. Also wenn es bei dir so ist, du bist normal. Völlig normal für uns Menschen, dass wir überlegen, dass wir auch entscheiden, wo wollen wir spenden. Finden wir den Kollektenzweck von heute passend? Will ich da was reinwerfen oder lasse ich es lieber? Das ist ganz normal, dass wir sowas überlegen. Es wäre sogar fast schlimm, wenn hier Simon sagt, die Regel wäre und ich immer sage, so du 50 Euro, 100 Euro, 10 Euro, 5 Euro, Kollekte, jetzt. Also da würde jeder sagen, also sorry, jetzt ist der Armin völlig, völlig übergeschnappt, ja. Das ist übergriffig. Der kann doch mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Also merkt ihr, es gibt da eine Grenze, wo wir auch sagen, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Es gibt auch Dinge, wo wir sagen, da müssen wir es. Also Eltern und Kinder sind in einem zumindest 18 Jahre langen Lernprozess, wo Fremdbestimmung normal ist und ab wann Fremdbestimmung übergriffig ist. Also alle Eltern unter uns und nein, jeder kann davon ein Lied singen, weil jeder war mal mindestens Kind. Ja? Und hat mit seinen Eltern drum gerungen, wo sie jetzt das Recht noch haben, ins Leben reinzureden und zu sagen, tut mir leid, Junge, heute Mittag wird gleich Hausaufgabe gemacht und nicht erst irgendwann. Oder solche Sachen. Und wo dann auch irgendwann mal klar war, jetzt gibt es bei den Hausaufgaben nichts mehr zu sagen. Da kann die Mama sich gerne auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Das ist nicht mehr, das wäre übergriffig. Also ihr merkt, es ist so ein Spagat. Es gibt auch Dinge, da muss es passieren, dass jemand in dein Leben reden darf. Aber es gibt auch Punkte, wo man sagen muss, es ist zu viel. Wir reden davon zwischen übergriffig und Manipulation oder eben normaler, nötiger Fremdbestimmung. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist. Ich bin kein Pädagoge, ich bin Theologe. Und wir merken auch da, wo es Punkte gibt, da ist es zu viel. Also gerade geht mal wieder durch die Presse, hat Rammstein da irgendwo, ich habe keine Ahnung, was war oder nicht war, aber da merkt man ja auch, es gibt Grenzen. Der ist ein Star. Wie weit darf er seine Star-Sein ausnutzen? Und wo ist es definitiv nicht mehr okay? Ich habe keine Ahnung, was war oder nicht war, aber nur um ein Beispiel zu sagen. Das ist auch in unserer Gesellschaft sehr umstritten und nicht klar. Also eigentlich ist es klar, was geht und was nicht, aber es wird an manchen Stellen manipuliert und gemacht. Es gibt auch immer wieder Vorwürfe gegenüber Kirchen, in der Kirchengeschichte sowieso, aber auch in der Neuzeit. Wo fängt es an? Was darf ich hier sagen und was nicht? Und das Spannende ist ja, geht es um meinen Willen? Dann ist schon was schiefgelaufen. Nein, es geht nicht um meinen Willen. Geht es um deinen Willen, der heute Morgen hier verwirklicht werden soll? Ich würde auch sagen, sorry, tut mir leid. Nein, nicht dein Wille geschehe. In dem Sinne, sondern es geht um Gottes Willen. Und ich weiß, mit diesem Stichwort, das ist Gottes Wille, kann man viel Missbrauch machen. Und trotzdem müssen wir darüber nachdenken, über Gottes Willen. Es ist so wichtig, dass wir nicht in unseren Tag reinleben und nur nach meinem Willen schauen, nach dem, wo ich gerade Bock habe, wo ich gerade hin will, sondern es zählt Gottes Wille in unserem Leben, das, was er mit uns vorhat. Und ich finde es total cool, dass ihr euch von Gott bewegen lassen habt, nach Paraguay oder auch nach Amerika zu gehen und zu sagen, wir erwarten, dass Gott da durch uns handelt, wenn wir gehen. Und genauso gibt es ja unter uns viele, die immer noch hier sind und sich trotzdem von Gott bewegen lassen. Immer wieder ringen und sich fragen, was ist jetzt dein Wille? Und ich habe mir nur gedacht, ich bin in letzter Zeit, nein, nicht ich bin, sondern Gott hat mich in letzter Zeit da immer wieder drüber stolpern lassen, beim Bibellesen und eben auch durch dieses Monatslied, dass ich mir gefragt habe, so, ja, dein Wille. Wir sagen es so leicht und einfach ganz oft. Also ein Beispiel, wir werden es heute wahrscheinlich noch beten. Ich habe wieder den Ablauf zu schlecht angeschaut, aber das Vaterunser ist im Regelfall Bestandteil des Gottesdienstes. Da beten wir das ganz selbstverständlich. Es fängt an, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe. Also wenn du dieses Gebet hoffentlich bewusst und nicht nur so, man redet halt mit, sprichst, dann betest du relativ oft oder einmal die Woche und sagst ganz bewusst, ich wünsche mir, dass deiner, Gottes Wille geschieht. Und es ist eine Entscheidung, die ich damit treffe. Ein Statement, das ich abgebe mit diesem Gebet. Wie gesagt, bewusst oder unbewusst, das kann ich nicht sagen, wie du das tust. Und an den Stellen denke ich mir schon, boah, das ist schon ganz schön herausfordernd. Also manchmal sitze ich oder stehe ich dann da und komme mir so ein bisschen so wie ein Lemming vor. Kennt ihr Lemmings noch? Das ist auch so ein uralt Computerspielbegriff. Manche kennt das schon gar nicht mehr oder noch nicht. Also man läuft irgendwie so einfach der sturen Masse hinterher. Das ist es aber nicht bei Gott. Sorry, ganz schlechter Vergleich. Aber man hat so das Gefühl, man kann nur laufen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. So in die Richtung. Die Lemminge stürzen nämlich immer in den Tod. Aber das ist ein ganz schlechtes Beispiel, sage ich ja. Das wollen wir nicht, sondern wir wünschen uns, dass wir uns bewusst machen, so Gott, was hast du mit uns vor? Es ist nämlich kein Himmelfahrtskommando, wenn wir darüber nachdenken, was Gott will. Es ist aber auch immer wieder herausfordernd. Ja? Also soll ich jetzt hier rechts neben dem Tisch stehen oder von euch aus gesehen links? Oder wäre es viel besser, wenn ich bei der Predigt hier stehe? Wenn ich meine Hände ganz ordentlich benutze Oder wenn ich lieber ganz andächtig, leise hinter meinem Tisch, der Jan verzweifelt schon wieder hier hinten an der Kamera, weil ich zu viel Bewegungsraum benutze. Also was ist richtig oder falsch? Und nein, ich habe keine genaue Antwort, wie ich heute hier predigen soll, wie ich genau meine Hände einsetzen soll, ob ich lieber durch den Raum laufen sollte. Ich weiß, das wäre nicht gut, für die am Stream zumindest. Manches ist es schwierig, aber bei manchen Stellen ist es auch wirklich ganz klar, was Gott will. Ich habe mal nur 3 grundlegende Gedanken mitgebracht, zu den Dingen, die wirklich klar sind, was Gott will. Erstens, Gott will dich. Viele sagen sich, ja klar, weiß ich. Aber es ist so grundlegend, ja, ein Vers, der das deutlich macht, aus ganz am Ende der Bibel, Offenbarung. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an, nicht einfach so nur warum. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Und wer dem Ende nicht glauben will, der kann an den Anfang gehen. Und Gott sprach und es wurde, steht da immer so schön. Also es war Gottes Wille, dass Dinge entstehen. Dass du heute der bist oder die bist, die du bist. Das war Gottes Wille. Man selber will das ja gar nicht so glauben. Man denkt sich dann immer wieder, also ich bin schon ganz gut außer. Und so Kleinigkeiten, die kommen dann immer wieder. Oder wäre nicht das und das dann? Nein, Gott wollte dich so. Warum du manche Herausforderungen im Leben hast, kann ich dir leider auch nicht einfach so beantworten. Ich kenne die meisten gar nicht. Aber er hat ausdrücklich klar gemacht, hey, hier ist nichts durch Zufall entstanden. Und damit auch nicht du. Nicht wir, nicht diese Gemeinde, nicht das, was wir sind und wer wir sind. Jeder Mensch ist gewollt. Es gibt in dem Sinne keinen Zufall, sondern es ist Gottes Plan. Und er hat uns aber auch mit einem eigenen Willen erschaffen. Da sind wir wieder bei unserem Thema heute. Gott will dich. Ob du Gott willst, ist dann wieder deine Entscheidung. Und ob du Gottes Willen respektieren willst oder lieber deinen eigenen Willen durchsetzt, das kennen wir ja von dieser Eltern-Kind-Sache alle. Das ist auch deine Entscheidung. Wie weit willst du auf diesen Gott hören? Wie weit willst du ihn in dein Leben reden lassen und wo sagst du auch, nee, ich will jetzt aber nicht. Ich will. Nicht nach Amerika, sondern nach Panama. Oder ist auch Amerika. Ja, lass mal das. Ihr merkt, da ist es dann schon eine Entscheidung. Aber es ist erstmal Fakt, Gott will dich. Ob ich seine Autorität über mein Leben anerkenne, das ist dann deine Entscheidung. Was will Gott auf jeden Fall noch? Gott will auf jeden Fall Rettung. Da ist das Neue Testament absolut klar. Ich habe euch, glaube ich, 3 Bibelstellen mitgebracht. Als erster, 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Also ich glaube, ich könnte auch 40 Bibelstellen mitbringen. Und mit er ist natürlich Gott gemeint, nicht ich oder du oder irgendjemand. Gott will eben Gemeinschaft mit uns. Und das fängt auch nicht aus dem Neuen Testament an, sondern das fängt auch ganz am Anfang der Bibel an, dass Gott klar macht, ich will nicht nur irgendeinen Menschen erschaffen und dann sollen die irgendwas machen, sondern ich will Gemeinschaft mit ihnen. Und in Jesus macht er richtig deutlich, diese Gemeinschaft ist ihm richtig, richtig viel wert. Er will alles, was zwischen dir, mir und ihm steht, wegnehmen durch Jesus. Es ist meine Entscheidung, ob ich diesen Weg gut finde oder passend finde oder ob ich es lieber anders versuchen will. Aber von Gott her ist klar, er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will deine Rettung und Rettung meinen, dass du in seiner Gegenwart bist. Das will Gott ganz klar. Das hat er durch Jesus gezeigt. Deswegen feiern wir Ostern, deswegen dürfen wir Pfingsten feiern, wobei Ostern ist in dem Fall das wichtigere Fest und Weihnachten, weil er Jesus geschickt hat. Er starb für unsere Schuld. Es ist nicht einfach zu glauben, aber an sich ganz einfach. Das Coole ist, noch ein Vers, Petrusbrief, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Gott ist keiner, der sagt, ich habe es dir doch gesagt, jetzt, du hast nicht ja gesagt, Pech gehabt. Sondern er hat Geduld schon über 2000 Jahre. Also die ersten Christen hätten ja nicht mitgerechnet, dass es noch 2000 Jahre weitergeht. Die hätten damit gerechnet, dass Jesus zum zweiten Mal wiederkommt und dann ist hier Schicht im Schacht. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt so lange warten. Ob es nicht vielleicht doch morgen ist. Aber das Coole ist, Gott hat Geduld. Er hat Geduld und er wartet auf uns und er will einen Weg mit uns gehen, weil jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und das finde ich das Coole an Gott. Aber er hat auch einen Plan gehabt und er hat einen Willen. Und Johannes 6, denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Das ist heutzutage nicht so populär. Da wäre leichter, wenn da stehen würde, und jeder, der sich genug anstrengt, vielleicht noch eine ordentliche Kollekte macht, wäre auch gut für uns, eine ordentliche Spende macht oder irgendwie sowas, der hat das ewige Leben. Steht aber nicht da. Sondern auch nicht jeder, der sich genug in die Gemeinde einbringt oder irgendwie sowas, sondern jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Also Jesus ist der Schlüssel und Gottes Rettungsplan. So einfach ist das, aber vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt bei Schulfreunden, Arbeitskollegen, Freunden über den Gartenzaun. Das ist nicht so einfach zu begreifen. Das ist selbst für uns manchmal so, dass wir dastehen und sich denken, Gott, hätte es nicht eine leichter zu verstehende Lösung gegeben? Eine leichtere Lösung hätte es meiner Meinung nach nicht gegeben. Also eine für mich leichtere. Ich muss ja gar nichts machen. Ich muss es ja nur annehmen. Aber annehmen ist nicht so meins. Das kostet Überwindung. Ich hätte es lieber selber in der Hand. Aber das ist klar. Also zwei Dinge, die schon klar sind. Den dritten habe ich noch. Er will dich und er will auch Rettung. Für dich und andere. Und als letztes, Gott will Heiligung. Heiligung ist auch so ein Wort, das wir nicht mehr unbedingt mögen. Also, aber Heiligung zeigt an, wir haben es was mit dem heiligen Gott zu tun. Und Heiligung kann man entweder als Weg sehen oder als Ding, das wir geschenkt bekommen haben. Ich sage es mal andersrum, Gott wünscht sich dich ganz und nicht nur irgendwie so ein bisschen. Dein ganzes Leben soll geheiligt sein, so sagt es Paulus. Und Paulus redet uns auch als Heilige an oder die Leute, die den Brief empfangen haben. Ob du dich angesprochen fühlst, weiß ich nicht. Und ich habe mir am Anfang gedacht, das geht doch nicht, dass Paulus schreibt an die Heiligen in. Bis ich kapiert habe, dass es nicht dran liegt, wie toll ich mich benehme, sondern was Jesus für mich gemacht hat. Ich bin heilig, weil er mich heilig gemacht hat. Weil er dich heilig gemacht hat. Weil du gerettet bist. Also hat mit Punkt 2 zu tun. Aber er will auch was damit, ja? Da habe ich euch einen Vers mitgebracht aus Thessalonicher. Gott will, dass ihr heilig seid. Und jetzt wird es anstrengend oder spannend, herausfordernd, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Es ist also das immer wieder bei einer Entscheidung und auch bei Gottes Willen und bei deinem Willen. Willst du, dass er dir in dein ganzes Leben reinreden darf? Oder willst du, dass du ihm Sonntag früh begegnen kannst? Da hast du Zeit genommen. Und tagsüber habe ich auch, je nach Typ, vormittags, nachmittags, in meiner Kaffeepause oder irgendwo, Zeit für Gott eingeplant. Da will ich auch, dass er mir begegnet. Den Rest des Lebens würde ich gerne selber gestalten. Ganz normale Gedanken für den Menschen. Aber an der Stelle muss ich klar sagen, Gott will, dass unser ganzes Leben ihm gehört. Und unser ganzes Leben meint alle 24 Stunden pro Tag. Die vom Schlafen, die sind noch leichter. Ja? Aber auch die, wo du einfach auf Arbeit bist. Und Gott will bestimmt, dass du arbeitest und dass du was machst. Gott sagt nicht, wir müssen alle im Liegestuhl liegen und nur Anbetungslieder singen. Oder irgendwie sowas. Sagt er nicht. Aber Gott will, dass wir heilig leben. Und da wird es schon schwieriger mit meinem Willen. Weil es wird in der Bibel auch sehr deutlich, Gott will uns da einen Weg führen und Schritte mit uns gehen und uns zeigen, wie es gut gehen kann. Deswegen wünscht er sich ja auch, dass wir als Heilige leben, weil er weiß, das ist zum Schluss besser für uns. Nicht, weil er sagt, ihr seid alle zu blöd dazu, euer Leben auf die Reihe zu kriegen. Das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, unser Leben auf die Reihe kriegen, nach menschlichen Ansprüchen. Aber nach Gottes Ansprüchen, glaube ich, brauchen wir immer wieder ihn, der uns da führt, überführt, der uns auch zeigt, was gut läuft oder nicht gut läuft. Drei Gedanken, bei denen ich mir ganz sicher bin, was Gott will. Also ich mir. Habe ich alles in der Bibel gefunden, ja? Kommt nicht aus mir raus. Sondern da ist die Bibel eindeutig bei dem, was Gott will. Also ihr merkt schon, wir wissen einiges, was Gott will, auch wenn wir an anderen Stellen dastehen und sagen, okay, bin ich jetzt nicht so sicher, was Gott genau will. Aber an manchen Stellen dürfen wir uns ganz sicher sein. Aber es bleibt dann genau die Entscheidung, will ich Gottes Willen ernst nehmen? Will ich ihn an den Punkten ernst nehmen, wo es auch unbequem für mich ist? Wo ich das Gefühl habe oder die Sicherheit? Manchmal ist es ganz klar, dass Gott was anders will. Manchmal ist es auch nicht so klar, wie ich es gerne hätte. Und da muss ich den Heiligen Geist fragen und sagen, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und dann kriege ich vielleicht nicht eine 100% klare Sofortantwort. Aber dann ist immer spannend, setze ich jetzt einfach meinen Willen durch und mache, wozu ich Bock habe? Oder versuche ich, Gottes Willen wahrzunehmen, auf ihn zu hören, mit ihm zu ringen, selber einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich brauche mehr Antworten. Ins Gebet zu gehen und mit Gott zu ringen. Vielleicht sitzt du aber auch da und denkst dir, boah, Armin, also es tut mir leid. Warum sollte ich auf einen Gott hören? Warum soll der mir ins Leben reden dürfen? Und dann musst du bei Punkt 1 anfangen, weil Gott will dich. Weil damit ich auf Gott höre überhaupt, brauche ich so ein tiefes Vertrauen. Damit ich was ändere, was vielleicht sogar gegen meinen Willen ist in dem Moment. Meiner Meinung nach ist es zum Schluss auch besser, aber in dem Moment ist es vielleicht gegen meinen Willen. Da muss ich ganz sicher sein, dass es der Gott, der mich gerade woanders hinschiebt, gut mit mir meint. Da brauche ich ein Vertrauen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich habe das Vertrauen nicht, dann mach mal halblang mit auf Gottes Willen hören. Dann üben wir zweimal an deinem Vertrauen in Gott. Und dann möchte ich gerne mit dir auf Entdeckungsreise gehen, dass man diesem Gott, den ich und den die meisten von uns gut kennen, dass wir dem vertrauen können. Auch in den Momenten, wo wir ein Fragezeichen dastehen haben, weil wir denken, was anders wäre besser. Aber wir dürfen ihm vertrauen, weil er einen guten Plan mit uns hat, weil er es gut mit uns meint, auch mit dir meint. Dein Wille geschehe. Das ist herausfordernd. Und das ist nicht nur für dich und mich herausfordernd, das war sogar für Jesus herausfordernd. Es ist für mich eine der bewegendsten Szenen in der Bibel, als Jesus im Garten Gethsemane betet. Mit Gott ringt und ziemlich genau weiß, was jetzt passieren wird. Er wird sterben. Und man merkt in diesem Gebet, wie er ringt mit Gott. Und dann kommt dieser eine Satz, ich weiß nicht, ob ich fähig wäre, ihn zu sprechen in dem Moment. Ja, in Lukas 22, Vers 42 steht dann, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz und lest gerne mal daheim den Zusammenhang aus Lukas 22, dann merkt ihr, wie Jesus in diesem Gebet ringt, obwohl er Gott ist, in Menschengestalt. Wie er ringt und wie er dann aber sagt, ich weiß, dass dein Plan besser ist, auch wenn der bedeutet, dass mein Leben ein Ende findet. Da geht es ans Eingemachte, oder? Gott sei Dank will Gott von uns nicht immer unseren Tod, wegen dem Glauben. Wie bei Jesus und ja, wie auch immer wieder bei Christen. Etliche der ersten Jünger sind keines natürlichen Todes gestorben, wegen ihres Glaubens. Das übersehen wir nur gerne. Aber ihnen war Gottes Weg und Wille wichtiger. Ich finde auch das Ende der Apostelgeschichte, wenn man liest, wie Paulus von Leuten klar gesagt bekommt, wenn du nach Jerusalem gehst, geht nicht gut für dich aus. Und Paulus sagt, ich weiß, aber ich soll dahin. Gott hat mir das ganz deutlich gesagt, ich soll nach Jerusalem gehen. Punkt. Dann gehe ich dahin. Das bleibt herausfordernd. Jesus hat uns das knallhart vorgelebt. Noch, ich glaube, einem der letzten Verse für heute, Johannes 6, Vers 38. Wir hatten schon 6, Vers 40, aber jetzt 6, Vers 38. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jesus hat uns das auch vorgelebt, Gottes Willen über meinen Willen zu setzen. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung. Und ich muss ehrlich zugeben, es ist für mich auch nicht eine einmalige Entscheidung. Ich merke das bei mir immer wieder. Einmalig habe ich die Entscheidung schon mehr als einmal getroffen. Aber ich muss sie täglich wieder treffen. Ob ich mich vom Heiligen Geist irgendwo hinschieben lasse, wo ich sage, ja, aber Sofa wäre viel bequemer. Und ich habe jetzt gar keine Lust auf das Gespräch oder die Begegnung oder irgendwie sowas. Und Gott schiebt mich aber. Wo ich merke, das ist jetzt nicht unbedingt mein Wille. Und manchmal ist Gott sei Dank ja auch Gottes Wille und mein Wille sehr gleich. Und dafür haben wir aber auch eine Verheißung, wenn wir Gottes Willen in unserem Leben Raum lassen. Dann sagt er auch, ich kümmere mich um dich. Ich will dich nicht fallen lassen. ich habe mehr Überblick, als du dir vorstellen kannst. Und ich gebe zu, mich bewegen da immer wieder Lebensgeschichten. Und das ist jetzt einfach exemplarisch die, die ich gerade lese. Man könnte viele andere Lebensbeispiele nehmen. Das ist der, der ICCC gegründet hat. Oh, wie heißt das? Geschäftsleute irgendwas. Dings da. Gunnar Olsson, also Norweger, wenn ich mich... Norweger oder Schwede? Ach, ganz schlecht, aber ich lese das Buch ja gerade erst. Und ich habe nur 50 Seiten gelesen und es bewegt mich, wie dieser Mann von Gott immer wieder herausgefordert worden ist. Zum einen, wo es um ihn selber ging, wo er gemerkt hat, da sind Dinge falsch gelaufen, Gott hat ihn überführt und er musste um Vergebung bitten. Das ist die eine Seite. Er musste Dinge aufräumen, Neuanfänge starten, Dinge bekennen vor Gott und Menschen. Aber auch auf der anderen Seite, wie er ihn herausgefordert hat, finanziell, menschlich auf ihn zu vertrauen. Also eine Szene ist, die sind mal zwischendurch in Amerika und er bekommt ein richtig gutes Jobangebot. Er war ein Verkaufsleiter irgendwie, hat irgendwas richtig gut gemacht und dann ging es die Karriere leider eigentlich total nach oben. Er hat das Angebot gekriegt, du darfst, ich glaube, irgendwie für Asien zuständig sein. Ihr zieht nach Japan und sowas in die Richtung und er kommt heim. Die Frau hat den Tisch schon festlich geschmückt, wusste aber noch gar nichts davon. Und er hat sich schon gedacht, okay, irgendwas ist hier heute auch noch passiert. Und als sie ins Gespräch kommen, kriegen sie mit, sie ist schwanger und sie konnten nicht schwanger werden. Sie haben lange gerungen und gebeten, ein Kind zu kriegen, ja. Und dann sitzen sie an diesem Tisch und schauen sich an und ringen mit Gott und sagen, beides zusammen passt nicht. Was hast du mit uns vor? Und dann kommt ein Telegramm für ein Jobangebot in Schweden. Was macht man da jetzt? Man betet und ringt mit Gott. Und er erlebt dann, sie nehmen das schwedische Angebot an, aber lest selber, er erlebt dann, wie Gott da einen Weg draus baut. Und der ist noch lange nicht zu Ende, der fordert noch viel heraus und die wenigen Seiten, die ich gelesen habe, haben mich herausgefordert und ich frage mich, wie bequem bin ich? Also Gott fordert ihn auch zwischendurch dann mal auf, sein Vermögen abzugeben, das er gerade hat. Da geht es mir ans Eingemachte, das gebe ich zu. Also ich habe immer gar kein Problem, dass ich nicht zu viel Geld habe, aber so ein Grundpolster ist schon was Schönes, gell? Dass man weiß, wenn die Waschmaschine verreckt, man braucht sich nicht kümmern oder das Auto kaputt geht, so viel reicht's noch. Also wo darf Gott dich herausfordern? Das ist so ein bisschen, und darum haben wir vorhin Simon Sack gespielt. Das ist ein bisschen Simon Sack, aber nicht mit mir als Simon oder mit irgendjemand anderen von uns, sondern mit Gott. Mit Gott, der sagt, mit Gott, der in dein Leben reden darf. Herausfordernd. Es ist schon herausfordernd, ihn zu hören, aber es ist auch herausfordernd, wenn du ihn gehört hast. Muss nicht immer sein, aber kann. Und jetzt zurück zum Monatslied. Ich habe die Band gebeten, es bewusst gleich nochmal zu spielen. Ich will den Text nochmal anschauen. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich kann verstehen, wenn es bei dem Lied ruhiger ist und ihr nicht so kräftig mitsingt. Weil ich stehe auch, ich war letzten Sonntag auch da gestanden und habe mir gedacht, will ich das gerade wirklich singen? Traue ich mich das singen? Bin ich mir der Konsequenzen bewusst, dass Gott dann auch in mein Leben reden darf mit was, wo ich gerade nicht hören will? Tu, was auch immer du willst, nicht ich will, Herr. Das ist eine Entscheidung und ich möchte dich aber ermutigen, diese Entscheidung immer wieder zu treffen. Weil ich weiß, wir haben einen guten Gott, erstens, gell? Gott will dich und er meint es gut mit uns. Wir haben den Gott, der dich retten will und wir haben den Gott, der dein Leben gut mit dir gestalten will, der dich heiligen will. Und heiligen nicht, damit du perfekt bist, damit du dich über andere heben kannst, das wäre das falsche Heiligen, sondern weil es gut für dich und für unsere Welt ist, wenn wir den Weg mit Gott gehen. Und dazu braucht es das, was die Bridge sagt. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, dass ich dich in mir eingrenze. Dein Plan ist größer. Und ich stand letzten Sonntag, und das Lied haben wir ja vorher auch schon mal gesungen, immer wieder da und habe dann geschluckt und habe immer wieder auch bestimmte Personen vor Gott gelegt. Weil ich gesagt habe, okay, das ist gerade eine Mauer. Da komme ich gerade nicht mit klar. Habe eine Situation vor Gott gelegt, gesagt, reiß sie bitte ein, ich brauche dich. Ich kriege das nicht allein hin. Und ich möchte euch Mut machen, wenn wir das Lied jetzt gleich nochmal singen, macht das auch. Also ich wünsche mir, dass ihr lauthals mitsingt, ja, als Bekenntnis, aber ich will keinen dazu zwingen, weil es ist deine Entscheidung, es ist dein Bekenntnis. Und ja, es wird Konsequenzen haben, weil dann muss ich ihn auch lassen, immer wieder in mein Leben reinzusprechen. Und die treffe ich dann immer wieder. Aber ich habe auch immer wieder die Gewissheit, es geht nicht darum, dass ich jetzt endlich die Leiter hochkraxel und das auch noch hinkriege. Ich darf mich da immer wieder vor Gott hinlegen. Das ist der Teil, mit dem das Lied anfängt. Du darfst es noch kurz stehen lassen, danke Thomas. Vor dir lege ich alles hin. Und ich möchte dir auch Mut machen, vor Gott das hinzulegen, wo du merkst, das belastet mich gerade, ich gebe das hin. Und dann erwarte ich, dass Gott daraus handelt. Und so stehst du und ich heute vor der Entscheidung, unsere Wünsche, aber auch unseren Ärger, unseren Zorn, unsere Wut vor Gott zu legen und zu sagen, dein Wille geschehe. Abzugeben, wo du verletzt worden bist, wo du Enttäuschungen erlebt hast, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Immer in der Gewissheit, du bist gewollt von Gott. Du brauchst keine Angst haben, dass du zu kurz kommst, weil darum kümmert sich Gott. Er weiß, was du brauchst. Und ich bin gespannt, was wir an Gottes genialem Handeln erleben, weil er hält sein Wort. Aber es bleibt herausfordernd. Dein Wille geschehe, Gott, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Oder mit den Worten des Liedes, tu, was auch immer du willst, Herr. Amen.